Herzlich willkommen zum Comino Podcast. Heute mit mir im Gespräch Gertrud Menz. Mit Frau Menz unterhalte ich mich über ein Thema, das jeden betrifft, der Kinder hat oder betroffen hat, der Kinder hat. Und viele Eltern kommen noch in diese Phase rein. Ich spreche von der Trotzphase. Jedes Kind durchläuft die Phase und mit Frau Menz unterhalte ich mich, warum es so ist und was wir Eltern, wie wir sicher und gut durch diese Phase durchkommen. Frau Menz ist ausgebildete Krankenschwester, Kursleiterin PKIP, Babymassage und Tragetuch. Sie ist ausgebildete Elternberaterin für frühe Kindheit. Sie ist SAFE-Mentorin. SAFE ist ein Elterntrainingsprogramm zur sicheren Bindung. Und sie hat unter anderem Weiterbildung zur körperpsychotherapeutisch orientierten Krisenbegleitung in Schwangerschaft, Säuglings- und Kleinkindzeit. Sie ist Expertin rund um das Thema Schreibaby. Sie ist Fachberaterin für emotionale Erste Hilfe und Traumalösung. Ja, sie hat ein ganzes Repertoire, wie sie Eltern helfen kann. Und sie bietet Einzelcoaching und Workshops rund um das Thema, rund um alle Themen im Familienalltag an. Beispielsweise wie schlafen, essen und weinen. Wenn ihr also in der Gegend von Neu-Ulm seid, Neu-Ulm ist ihre Praxis, und ihr habt irgendwelche Fragen, Herausforderungen im Familienalltag, ist Gertrud Menz sicherlich eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Frau Menz hat 30 Jahre Berufserfahrung und ich freue mich unheimlich, mit ihr über das Thema Trotz mich zu unterhalten. Viel Spaß! Frau Gertrud Menz, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das kleine Interview. Wir beide unterhalten uns heute mal über den Trotz. Eine Phase, die alle Eltern kennen. Aber trotzdem möchte ich mal ganz am Anfang starten, damit jeder, vor allem auch die Neueltern, sage ich mal, die ganz, ganz kleine Kinder haben und vielleicht noch gar nicht wissen, was kommt da auf mich zu. Was ist die Trotzphase eigentlich? Ganz kurz.
Ja, zusammenfassend können wir da sagen, die Trotzphase ist eine ganz wichtige Entwicklungsphase für jedes Kind. Ja? Das Kind braucht den Trotz für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Ja.
Die Phase ist geprägt. Oder wann in welchem Alter ist der Trotz relativ stark?
Ja, wir unterscheiden verschiedene Trotzphasen. Es gibt die frühe Trotzphase, die sieht man so mit circa 9 Monaten, wenn die Kinder in die Bewegung gehen, dass sie die erste Willensentwicklung zeigen. Ich will an die Steckdose, ich will an den Blumentopf, ja. Das ist noch sehr gut handelbar für die Eltern. Und dann kommt diese typische Trotzphase, die beginnt durchschnittlich mit 1,5 Jahren. Höhepunkt haben wir mit 2, 2,5 Jahren. Mhm. Und der Ausklang, ja, der geht relativ lange, so bis 3. und 5. Lebensjahr. Also man kann sagen, so in der Kindergartenzeit.
Okay, ja, und das ist ja für alle Eltern, die die Phase mitmachen, durchlaufen oder vielleicht reinkommen, eine richtig besondere Phase und teilweise auch richtig schwer. Und teilweise kann man wirklich sagen, wissen die Eltern auch nicht mehr weiter. Also weil wirklich das Kind hat das Gefühl, setzt sich was in den Kopf und will das dann mit aller Macht auch durchsetzen. Warum ist das Kind so trotzig? Warum braucht es das Kind?
Ja, in der Phase oder in der Zeit, in dem das Kind in dem Trotz steckt, ja, macht das Kind enorme Persönlichkeitsentwicklungen. Also steckt in der Ich-Findung, ja, in der Selbstwertung. Ich habe mich als eigenständige Person entdeckt. Und das heißt, da sehen wir diese Willensentwicklung, ich will und ich kann. Und das will ich durchführen. Also sie lernen einfach bewusst und willentlich was zu erreichen. Und dazu gehört natürlich ein starker Durchsetzungswille, eine Antriebsstärke. Ja? Und das ist eigentlich eine positive Entwicklung, ja? Wenn ich mich auf den Weg mache zum Eigenwille. Ja? Und dazu gehört natürlich irgendwann auch die Selbstbeherrschung dazu. Ja? Und das müssen die Kinder im Laufe der Zeit lernen. Wie gehe ich mit dieser Willensentwicklung, der mir Grenzen gesetzt werden, ja, teilweise innere Grenzen, die ich erfahre, weil ich überschätze mich sehr häufig als Kleinkind, ja, in dieser Willensentwicklung. Ich will oft mehr, als ich kann, oder ich kann noch nicht so, wie ich will. Und das macht natürlich große Frustration. Und da werden die Kinder lernen müssen, mit diesen Emotionen umzugehen, ja. Und Gleichzeitig sind sie natürlich in einer enormen Gefühlsentwicklung in dieser Phase drin. Das heißt eigentlich, wir sagen, sie stecken im Gefühlschaos. Mhm. Sie entwickeln in diesen ersten Lebensjahren enorm viele Gefühle, lernen ihre Gefühle kennen, ja, müssen das erstmal einordnen, ja, und später irgendwann kontrollieren können. Und das, was die Kinder da erleben, das ist so viel Neues und das überfordert die Kinder manchmal so stark, ja, mit dieser emotionalen Entwicklung, dass wir sagen, sie sind im Chaos.
Ja. Gibt es da irgendwas, typische Auslöser oder Situationen, wo man sagt, okay, das sind die klassischen Auslöser, die man dann vielleicht auch im Vorfeld verhindern kann als Eltern?
Mhm. Ja, es ist manchmal sehr schwer, diese Auslöser in der Situation wahrzunehmen, mhm, ja, weil in der Regel ist so, dass nicht in der Situation, wo die Kinder in einen Anfall reingehen, mhm, dass das eigentlich die Ursache war, sondern es bauen sich im Laufe der Tage, des Tages Spannungen im Kind auf, weil es ja immer wieder eine Grenzerfahrung macht, durch ein Nein, durch ein Lenken, durch ja manchmal auch Befehle oder es geht nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und irgendwann kommt noch eine Situation, mhm, von Mama und Papa drauf und dann fängt das Ganze an zu explodieren. Das Fass läuft sozusagen, okay, über. Es ist meistens nicht die Situation, es ist eine Kleinigkeit und, mhm, deswegen für Eltern so schwer nachzuvollziehen, dass, mhm, das jetzt die Ursache sein soll. Ja, ja, warum? Ja, bei so einer Banalie. Aber es ist meistens der Aufbau. Und wir sehen sehr deutlich, wenn natürlich Eltern mit dem Kind in der Trotzphase nicht bindungsstärkend umgehen, mhm, ja, dann ja, reizt man die Kinder natürlich sehr viel stärker, um trotzig zu sein. Also wenn ein Kind sich nicht in seinen Emotionen verstanden fühlt, mhm, also es nicht fühlt, Mama sieht eigentlich, in welcher Not ich bin, ja, okay, dann verstärken wir natürlich. Und das macht man sehr häufig, wenn man schnell überzogen reagiert in so Situationen. Also wenn Eltern schnell in das Schimpfen reingehen, in das Lautwerden reingehen, in die Drohungen, mhm, gehen, ja, oder auch gleich Strafen aussprechen oder körperliche Gewalt, mhm, anwenden, schlagen, dann sieht man, dass das natürlich die Not des Kindes verstärkt. Und dann haben wir viel mehr Trotzreaktionen.
Okay, also, aber wie wäre jetzt quasi ich mache jetzt mal ein Beispiel, damit es für jeden bildlich wird. Das Kind tut sich schwer beim Anziehen oder möchte selber was raussuchen, was es heute im Kindergarten anziehen möchte. Wahrscheinlich eine Situation, die meisten Eltern kennen, die Kindergartenkinder haben. Jetzt kann sich das Kind nicht entscheiden, was es soll anziehen und nach langem Hin und Her hat sich für das rote Oberteil entschieden. Kaum hat es das rote Oberteil an, ist quasi ja, es ist total unglücklich mit dem roten Oberteil und will eigentlich was anderes anziehen und ist einfach völlig aufgelöst. Was kann oder was sollten die Eltern in der Situation machen? Weil viele typische Reaktion wäre, ja, du hast dich doch jetzt fürs Rote entschieden, jetzt, genau, ziehst du auch das Rote an.
Genau, ja, oder du weißt nicht, was du willst.
Genau, du weißt nicht, was du, ja, willst, jetzt habe ich schon so, ja, lange, jetzt habe,
ja,
ich satt.
Ja, 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 möchtest du mich heute ärgern? Das, genau, sind solche, genau, innere Prozesse, die dann stattfinden. Ja, für das Kind wäre hilfreich, weil das Kind macht das ja nicht aus einer Absicht heraus, mhm, oder auch keine böse Absicht, jetzt Mama oder Papa zu ärgern. Es ist nie eine Verschwörung gegen die Regierung der Eltern, ja, mhm, was bei den Erwachsenen relativ schnell so ankommt, sondern das Kind steckt emotional jetzt in einer großen Schwierigkeit. Ja? Einerseits, wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel bleiben, mhm, tun sich die Kinder in diesem Alter schwer, sich zu entscheiden. Ja? Mhm. Wir wollen natürlich die Kinder in die Entscheidung mit reinnehmen. Wir bieten auch Möglichkeiten an. Aber man muss einfach wissen, wenn ich das Kind entscheiden lasse und es hat sich entschieden, wird das Kind in dem Moment denken, ja, wo es die Entscheidung ausgesprochen hat, nein, das war nicht meine Entscheidung. Ja? Und da sieht man dieses Gefühlschaos. Ja, ja? Ja, ja. Und dann wird das Kind sagen, nein, ich will nicht den roten, mhm, Pulli. Und meistens ist man ja noch bereit, drauf einzugehen. Mhm. Und bei der zweiten Entscheidung, den grünen Pulli, mhm, anzuziehen, passiert genau das Gleiche wieder. Ja. Ja, also das heißt, da würde ich sagen, bei dem Beispiel zu sagen, du, ich sehe, es fällt dir schwer, dich, ja, zu entscheiden. Du, ich helfe dir bei deiner Entscheidung. Ja, und dann kann ich schon begründen, guck mal, der grüne Pulli passt eigentlich super zu, mhm, deiner blauen Hose. Und Ich würde sagen, du ziehst heute den grünen Pulli an. Ja. Ja? Weiter würde ich einfach noch einen Schritt weitergehen bei diesem Beispiel, dem Kind zu signalisieren, was ich eigentlich wahrnehme. Also in das Verständnis zum Kind zu kommen, heißt, ich muss beobachten, was passiert eigentlich mit meinem Kind. Ja? Wo geht das im Moment hin? Und wenn ich da hingucke, ja, dann sehe ich, ja, dass es sich schwer tut, ja, dass es sich vielleicht jetzt auch ärgert oder wütend wird, weil ich sage, nein, du ziehst jetzt das an oder ich in die Wut mit einsteige, dann wäre es wichtig, dass ich das dem Kind wiedergebe, also in das Spiegeln reingehe. Ich nehme wahr, wie es dir im Moment geht, dass du dir schwer tust, ja. Oder dass du dich vielleicht auch darüber ärgerst, dass du dich vielleicht auch von mir nicht verstanden fühlst. Ja, und dann komme ich als Elternteil, komme ich so in dieses Mitgefühl rein, in das Verständnis zu meinem Kind. Und wenn ich da hinkomme, ja, dann komme ich nicht so in die Wut. Ja? Ja. Dann bin ich nämlich weg von meinen Emotionen, sondern dann bin ich in der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit meinem Kind gegenüber.
Okay, das sind sehr, sehr gute Punkte. Ich möchte jetzt noch einmal den Fall weiterspinnen, weil ich immer auch von anderen Eltern gehört habe, ja, ich erreiche mein Kind gar nicht. Das liegt wirklich da und schimpft und ärgert sich und ja, brüllt, sage ich mal. Und ich habe das Gefühl, auch wenn ich jetzt mit ihm rede, das hört mir nicht zu, will allein gelassen werden auf dem Boden. Ist es da schon wichtig, okay, auf das Kind einzugehen und mit dem Kind zu reden? Oder sagen Sie da erstmal einen kurzen Abstand und warten, bis das Kind bereit ist, quasi?
Ja. Also wenn das Kind wirklich in diesem Chaos steckt, dass so diese ganzen Emotionen aus ihm herausbrechen, ja, und das sieht man, wenn sich ein Kind auf den Boden legt, strampelt und schreit und so, dann ist für das Kind wichtig, ja, dass das Kind das Gefühl hat, wir lassen es nicht alleine in der Situation, ich bleibe in der Präsenz zu meinem Kind, ich bleibe in der Zugewandtheit.
Also nicht aus dem Raum rausgehen oder was?
Ich werde es nicht rausgehen aus dem Raum und sagen, reagier du dich mal ab und dann komme ich wieder. Ja, das wäre für das Kind nicht hilfreich in dieser großen Not, weil für das Kind ist das eine sehr große Not. Ja. Und in einer Not ein Kind alleine zu lassen, stärkt keine Beziehung, keine Bindung. Ja? Und ich bleibe zugewandt, aber es wird nicht hilfreich sein, das Kind versuchen, hier verbal zu erreichen. Weil wenn wir es versuchen zu erreichen, würde meistens kommen, hör auf, lass das, wenn du jetzt nicht aufhörst. Also wir gehen schnell in diese Drohungen, ja, wieder rein oder bestechen manchmal auch, wenn du aufhörst, dann, ja, das ist alles das Gleiche. Und das verstärkt eigentlich die Not des Kindes, weil beim Kind kommt an, sie sieht nicht, was mit mir los ist. Mir geht's nicht gut und dann werde ich noch, dann wird mir noch gedroht, ja. Das heißt, das Kind wirklich weinen lassen, bis es die ganzen Gefühle abgeweint hat. Okay. Ja? Also, dass es wieder in einen Zustand kommt, ja, wo es auch wieder Dinge aufnehmen kann. Und dann wird es ganz wichtig sein, dass ich dann für mein Kind bereit bin, ja, dass ich offene Arme habe, ja, und dann sage, komm her. Ja, also ich auch auf das Kind mit offenen Armen zugehe und sage, komm her. Und dann ist bindungstheoretisch gesehen ganz wichtig, dass ein Trost erfolgt und dieses Mitgefühl fließen darf. Also, boah, das war jetzt gerade heftig für dich. Boah, ich hab's gesehen, gell? Du hast gar nicht mehr gewusst, wohin mit deinen Gefühlen. Und wahrscheinlich hast du dich jetzt total alleine gelassen gefühlt von mir. Oder ich hab dich gar nicht verstanden. Ja, also, boah, und dann wird das Kind sagen, ja, Mama, so war's. Ja, und das ist Trost, ja. Und indem ich in den Körperkontakt gehe, ja, also das Kind in den Arm nehmen, auf den Schoß nehmen oder manchmal auch streichle, je nachdem, was das Kind zulässt, mache ich Rückbindung. Ja, und dann fühlt sich das Kind eigentlich sicher. Ja, wenn es mir nicht gut geht, kann ich mich auf meine Eltern verlassen. Dann schicken sie mich nicht weg, sie lassen mich nicht alleine, sondern sie sind da, sehen, wie es mir geht und sie trösten mich. Ja.
Okay. Wenn, jetzt gleich ein Punkt dazu, was ich immer mal wieder gehört habe, auch, glaube ich, im Vortrag, den ich von Ihnen gehört habe, wenn ich jetzt quasi das Verhalten akzeptiere von dem Kind, das schimpft jetzt 20, 30 Minuten und ich mache mir schon Gedanken über die Reaktion vom Nachbarn und häufig kommt der Einwand von den Eltern, ja, wenn ich ihm das jetzt durchlasse, das Verhalten, dann lernt das Kind ja nichts, dann was können Sie quasi da den Eltern entgegenwirken?
Ja, es ist wichtig, es so zu sehen, dass man wirklich für diese Gefühlsausbrüche, ja, für diese Aggressionen letztendlich Verständnis haben sollte, ja, weil das signalisiert letztendlich, ja, ich kann mich in dich einfühlen, wie es dir geht. Aber Verständnis zu zeigen heißt eben nicht gleichzeitig, ich akzeptiere das, beziehungsweise ich gebe, weil du so tobst, gebe ich mein Vorhaben auf. Also ich lasse dich, ich gehe in die Wunscherfüllung oder ich ignoriere es, sondern natürlich habe ich mein Vorhaben nach wie vor im Blick, ja, und werde auch dieses Vorhaben versuchen, mit dem Kind durchzuführen. Ja? Also, aber es spricht nichts dagegen, einerseits jemanden zu signalisieren, du, ich sehe, wie es dir geht, aber trotzdem, ja, müssen wir. Und wenn ein Kind das erlebt, ja, dann wird es sehr kooperativ werden, ja, weil es sich wertgeschätzt fühlt, angenommen fühlt, ja, auch als Person akzeptiert fühlt, dann werden die Kinder kooperativer, ja. Also.
Haben Sie einen Tipp für die Eltern? Mal angenommen, bleiben wir bei dem Beispiel, es geht, sollte in den Kindergarten gehen, hat wenig Zeit, vielleicht war auch die Nacht nicht so gut. Die Mutter, der Vater ist einfach vielleicht nicht gerade besonders geduldig oder rein einfach von dem Stimmungsbild her. Und häufig in solchen Situationen reagiert man im Affekt. Und dann kommen vielleicht auch die Drohungen oder jetzt beeil dich mal. Gibt es irgendwie was Sie sagen, okay, das könnte helfen den Eltern, um quasi den Affekt oder den Impuls nicht zu unterdrücken, aber irgendwie in die richtige Bahn zu lenken, dass man eben verständnisvoll seinem Kind gegenübertritt?
Ja, das ist natürlich die Grundlage des Ganzen. Und das ist nicht sehr einfach. Ja, da würde ich den Begriff der Selbstanbindung reinbringen. Wenn man wenig geschlafen hat, wird das schon sehr schwierig. Aber als Eltern bedeutet Erziehungsarbeit Arbeit. Ja, das heißt, ich muss auch immer die Bereitschaft mitbringen, an mir zu arbeiten, ja, und mich weiterzuentwickeln. Und das heißt, letztendlich zu sagen, ja, je mehr ich bei mir sein kann als Eltern, ja, in der einfache Worte, in der Ruhe, Geduld, Gelassenheit, ja, desto leichter wird es für das Kind sein und desto weniger werden die Situationen eskalieren. Mhm. Ja, weil nur wenn ich bei mir selber bin, wenn ich mich spüre, ja, also im Hier und Jetzt, dann kann ich mein Kind wahrnehmen, in dem, wie es ihm geht, komme ich ins Verständnis und dann haben wir diese Emotionen von vornherein weniger. Ja? Mhm. Aber wenn ich das eben nicht, weil ich schon gedanklich eine halbe Stunde weiter bin, ja, dann bin ich auch nicht mehr beim Kind. Ja? Ja. Dann bin ich schon irgendwo ganz anders. Dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Also die Selbstanbindung ist eigentlich das Erste. Und manchmal muss man sich als Eltern da auch sagen, okay, ich weiß, jetzt kommt eine Situation, die wird vielleicht schwierig werden. Mhm. Und ich werde versuchen, nicht in die Kinderschuhe zurückzufallen. Ja. Ja? Also sich bewusst vorher wahrzunehmen und die Situation wahrnehmen und sagen, okay, ich weiß, jetzt wird schwer. Mhm. Und wenn ich da schon hinkomme und dann vielleicht noch tief durchatme, mich selber spüre, dann kann ich sagen, okay, ja, jetzt. Dann gehe ich schon ganz anders in die Situation rein. Es sind Sekunden, aber die sind wichtig. Ja. Ja? Die sind wichtig. Sich selber da, ich würde sagen, zu spüren, zu reflektieren, kurz bei sich selber anzukommen.
Okay.
Genau.
Ich möchte noch ein zweites Beispiel nennen, wo, ich weiß gar nicht, ob das so hundertprozentig in die Trotzphase reingehört, aber das Beispiel Kindergeburtstag. Ein Kind hat Geburtstag, bekommt Sachen geschenkt und die anderen Kinder möchten jetzt auch mit den neuen Sachen spielen. Und das Kind will das überhaupt nicht und schimpft und sagt, alle weg, alle Kinder können nach Hause und will einfach auch nicht teilen. Wie sollten da die Eltern reagieren? Sollten sie sagen, du Kind, teil mit den anderen, das gehört sich so, oder sagen, nee, das sind deine Sachen, hast du bekommen, ist völlig in Ordnung, dass du dich ärgerst.
Ja, da würde ich gleich mal erstmal auf der Erwachsenenebene beginnen und die Frage stellen, wie geht's den Eltern selbst, wenn sie ein neues Auto gekriegt haben und Freunde kommen und sagen, du, darf ich die erste Spritztour damit machen? Mhm. Also ich glaube nicht, dass viele Eltern sagen würden, ja klar, ich fahre du zuerst, bevor ich fahre. Ja, es ist mein Auto und mein Geschenk. Ja, und das will ich als erstes einfach mal haben. Ja, und das ist meins. Und so, denke ich, geht es den Kindern auch. Sie können nur lernen zu teilen, wenn sie das Gefühl haben, auch etwas besitzen zu können. Ja? Und das Teilen beginnt frühestens am Ende vom dritten Lebensjahr. Da haben sie meins erfahren, das ist mein Geschenk, ja, und das gehört nur mir und das ganz alleine. Und wenn sie das verinnerlicht haben, dann können sie sagen, okay. Ja. Und bei einem Geburtstag würde ich sagen, es sind primär die Geschenke des Kindes, ja. Es gibt noch viele andere Spielsachen.
Okay, gut, kleiner Exkurs. Genau, es gibt aber, Sie haben es im Vortrag damals auch angesprochen, die positiven Seiten der Trotzphase. Wollen Sie da noch zwei, drei Sachen sagen? Was ist das Schöne an der Trotzphase?
Ja, Kinder entwickeln ja jetzt nicht nur Gefühle von Wut, Ärger, Zorn und Hilflosigkeit und Ohnmacht, sondern sie entwickeln ja ganz schöne Gefühle in dieser Phase, was zur Persönlichkeitsentwicklung ja auch führt. Sie sind fähig, sehr viel Liebe zu geben. Ja? Sie sind aber auch gleichzeitig sehr liebesbedürftig. Ja? Aber Eltern erleben ihre Kinder meistens nicht mehr so intensiv, indem wie Kinder so unbedarft ja, so ihre ganzen schönen Gefühle den Eltern gegenüber auch zeigen können, indem sie sie wirklich in den Arm nehmen und Mama und Papa drücken und richtig alles geben. Ja, das wäre, also die Liebe ist nie mehr so, ja, wie in dieser Zeit. Okay. Und ein ganz wichtiger Faktor ist dieser Stolz, der in dieser Phase ja auch entsteht, die Grundlage des Selbstwerts. Ja, und wenn ein Kind Stolz entwickeln kann, sich selber, ja, diesen Stolz geben kann und sich aufrichten kann und sagen, Mama, guck mal, ja, boah, und da brauche ich nicht die Wertung von außen, sondern das kann ich mir selber geben. Das ist ja was total Gesundes, ja, und das ist sehr, sehr schön.
Ja. Ja. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Regeln, Rituale, Handlungsideen mit Ihnen finden, durchgehen, die vielleicht den Alltag leichter machen. So vielleicht so ein paar Beispiele. Das Kind oder man hat zwei Kinder und man weiß, das Anziehen ist immer schwierig. Was hilft da in solchen Situationen, damit es vielleicht einfacher geht?
Ja, die Kinder sollten ja lernen, Regeln einzuhalten, aber da darf man ruhig als Eltern auch sehr kreativ werden. Und die Kinder versuchen einzufangen in dem, wo sie stehen, ja, wo sie in ihrer Entwicklung stehen, in ihrer Fantasiewelt, in ihrer Magievorstellung, ja, und da darf man Gegenstände lebendig werden lassen, ja, da darf
zum Beispiel
man, also manchmal kann man da auch mit einer Sanduhr arbeiten, ja, dass man sagt, guck mal, die, wer ist jetzt schneller, die Sanduhr oder du, also auch in den Wettstreit zu gehen, sich so zu messen, oder den Kindern Funktionen
Also zu messen, sagt, wer schneller ist.
Wer ist schneller, wer schafft's in der und der Zeit, oder, ja, einfach so ein bisschen diesen Ehrgeiz ein bisschen anzukitzeln, ja, das sind Kinder ganz schnell mit dabei, ja, oder indem man auch Gegenstände vielleicht sprechen lässt, ja, für die Kinder ist das ganz normal, dass Tiere werden zu denkenden Wesen, ja, also man kann Tiere damit einsetzen und sagen, guck mal, wenn man einen Hund hat, guck mal, was da der Benno macht, ja, und der apportiert und der trägt hin und her und ich weiß nicht, ob du das auch so hinkriegst. Und ja, also einfach solche Dinge mit einfließen lassen, Geschichten erfinden, in Anführungszeichen, ja, die Kinder in dieser Welt einfach auch mitzunehmen.
Okay, also einfach dass der Kreativität keine Grenze gesetzt.
Genau, ja, solange wir nicht eben in den Rahmen reingehen, in dem wir anfangen zu belohnen, zu bestechen, zu strafen, ja, oder versuchen mit allen Mitteln die Krise, die vielleicht jetzt auf uns zukommt, verhindern oder sehr klein zu halten. Ja. Ja, das wäre nicht das Ziel. Aber mein Fokus wäre, dem Kind es leichter zu machen, die Regel einzuhalten, aber nicht der Fokus, die Krise klein zu halten. Ja. Weil die Kinder sollten durch die Trotzkrisen durchgehen, weil da wird der Wachstum stattfinden und nicht in diesem Guten.
Okay, und, ja. Und ein kurzer Satz noch, oder lassen Sie uns noch reden über die Kommunikation quasi von den Eltern in der Zeit oder generell. Sie sagen es immer mit Ich-Botschaften. Also es ist immer besser, ich möchte jetzt, dass du dich anziehst, dass wir gehen können, ist immer besser als du
zieh dich jetzt an,
du genau. Und du. Also immer wirklich Ich-Botschaften.
Ja. Also die Ich-Botschaft, die gehört zu jeder Kommunikation, das ist so eine Grundlage. Weil wenn ich immer von du spreche, ja, mach jetzt, tu jetzt, dann schieb ich immer von hinten und irgendwann, wenn ich lange geschoben werde, kommt eine Gegenwehr. Ja? Ja. Und auch in der Kommunikation ganz wichtig, wenn ich sage, ich habe schon 10-mal gesagt, mach jetzt endlich, dann würde ich sagen, es waren beinahe 9-mal zu viel. Ja? Nicht viel hilft viel, sondern klare Formulierung, mit einer Standfestigkeit, mit, dass das Kind weiß, aha, Mama meint das jetzt wirklich ernst und ich kann sie ist für mich da berechenbar, kalkulierbar, okay, und dann kann ich auch besser mitgehen. Ja, aber bei 10-mal heißt es, also das Kind sagt, oh, Mama redet viel, aber es passiert nichts. Ich lasse sie reden. Kinder stellen auf Durchzug.
Okay, jetzt noch mal eine ganz andere Frage, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, Frau Menz, passen Sie mal auf, ich werde jetzt zum ersten Mal Mutter oder Vater, bekomme jetzt ein Kind. Welche 3 Tipps können Sie mir fürs Elternsein geben? Welche 3 Tipps würden Sie ihm nennen? Völlig losgelöst auch von der Trotzphase jetzt. 3 Tipps, wo Sie sagen, okay, das macht es einfach entspannter, das Leben in der Familie.
Ja, also mit Tipps tue ich mir ja immer sehr schwer. Aber
so ein paar Anregungen, ein paar Ideen.
Anregungen, ja. Nein, es ist, glaube ich, ganz wichtig, sich auf sein eigenes Gefühl erstens zu besinnen und eben auch zu hören und nachzuspüren, ja, was ist mein Bauchgefühl und manchmal nicht so viel nach außen zu gehen und nicht immer alles zu hören, zu lesen und
können Sie da ein Beispiel nennen, wo das Eltern vielleicht gerne machen, auf andere hören, statt aufs eigene Gefühl zu achten?
Ja, also in der ganz frühen Kindheit, im ersten Lebensjahr erlebe ich das so, das Schlafverhalten, das Schlafthema ist ein Riesenthema bei den Eltern. Die Eltern haben das Gefühl, wenn sie wirklich in sich reinspüren, es wäre vielleicht in Ordnung, wenn ich mein Kind zu mir ins Bett nehmen würde, aber es kommen so viele Stimmen von außen, die sagen, das darfst du nicht, ja. Wenn du das tust, dann kriegst du es nie mehr raus, dann wirst du es verwöhnen oder dieses auf den Arm nehmen, ja, das darfst du nicht. Und Eltern haben eigentlich das Gefühl, es wäre wichtig, aber sie trauen sich dann teilweise schon gar nicht mehr, weil es so von außen kommt. Also da würde ich sagen, mehr auf sich so ein bisschen nach sich hören, ja. Okay. Auf sich verlassen und nicht das nach außen.
Ja. Dann einen zweiten Impuls oder Anregung?
Ja, was für die frühe Kindheit so noch wichtig ist, ja, das ist eigentlich die Grundlage.
Okay, aber sonst gehe ich nämlich darauf ein, auf das Schlafen. Das finde ich auch, das hat zwar gar nichts damit zu tun, aber ich finde es ein spannendes Thema. Häufig ist ja so, dass das quasi, wie Sie schon sagen, das Kind sollte im eigenen Zimmer schlafen. Ist da irgendwas dran? Also sagen Sie, ja, nee, soll da schlafen, wo es sich am wohlsten fühlt? Oder weil Sie sagen, häufig kommen die Eltern und sagen, ja, soll im eigenen Zimmer schlafen und eigentlich hätte ich es doch lieber bei mir.
Ja, da würde ich auch wieder bei den Erwachsenen anfangen. Ja. Wer von uns schläft gerne alleine in einem dunklen Zimmer mit einer geschlossenen Türe? Ja, also wir sind einfach, wir gehören zu Rudeln, ja, und im Rudel schläft man gemeinsam, weil die Nacht ist immer eine Gefahr, ja, der Schlaf heißt auch, stellt eine Gefahr dar, wenn man in einem Rudel ist, da könnte ja was passieren. Und so geht das natürlich diesen kleinen Menschenkindern auch, ja, also sie brauchen eigentlich die Nähe, ja, sie brauchen das Gefühl, Mama und Papa zu spüren, zu hören, die Atmung, manchmal auch den Herzschlag, ja, also alleine in einem Zimmer zu liegen, wäre bindungstheoretisch gesehen, ja, wo eben Bindung heißt, es ist ein Schutzsystem, ja, dass mir nichts passieren kann, ja, ist es eigentlich nicht sehr hilfreich zu sagen, das Kind muss unbedingt im ersten Lebensjahr in sein eigenes Zimmer. Und es gibt noch wichtige andere Aspekte zu sagen, das Kind darf im Elternschlafzimmer sein. Auch im Hinblick auf den plötzlichen Kindstod ist das ein großer Schutzfaktor im ersten Lebensjahr. Im Elternschlafzimmer. Natürlich gibt es Situationen, wenn man sich gegenseitig so stark stört, und dass es manchmal hilfreicher sein wird, man macht eine Trennung, ja, da kommt eine Entspannung rein, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber das prinzipiell zu sagen, ja, ein Kind braucht ein eigenes Zimmer, also in dieser frühen Phase, nein. Und wenn wir Geschwisterkinder haben, die gehören auch zusammen.
Und gibt es irgendwann ein Alter, wo Sie sagen, okay, da sollte das Kind auf jeden Fall in dem eigenen Zimmer schlafen, oder?
Wenn es bindungstheoretisch so läuft, dass man eine gute Bindung hat, dann werden die Kinder auch gehen, ja, wenn es Zeit ist, vorausgesetzt, niemand von den Beteiligten fängt an zu klammern, fängt an, eine Abhängigkeit entwickelt zu haben. Ja, also das ist natürlich Voraussetzung. Und normalerweise ist es so, dass die Kinder es auch signalisieren, wenn die so in die Persönlichkeitsentwicklung kommen, ja, ich will jetzt meins, ich will mein Bett, ich will mein Zimmer, mein Raum. Ja, da ist so natürlich sehr wichtig.
In welchem Alter ist es dann ungefähr, dass in der Regel die Kinder sagen, so jetzt war es ganz nett bei euch im Elternbett, aber jetzt würde ich gerne in mein eigenes Zimmer haben?
Das in der Regel ist ja dritten Lebensjahr spätestens. Ja. Heißt aber nicht, dass die Kinder so lange im Elternschlafzimmer sein müssen, weil den Eltern wird es irgendwann auch wichtig, wieder so ihren eigenen Raum zu haben. Und da kann man den Kindern natürlich auch helfen, ja, dass sie es schaffen, in ihr Zimmer umzuziehen.
Okay, ja. Gibt es irgendeinen schlechtesten Ratschlag, den Sie immer mal wieder hören von anderen Experten oder unter Eltern, wo Sie sagen, also den Ratschlag, also wie jetzt beispielsweise das mit dem Eltern, also mit dem getrennten Schlafzimmer, also das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Gibt es da irgendwas oder?
Ja. Lass dein Kind schreien.
Okay.
Dann wird es aufhören und relativ schnell lernen, ruhig zu sein, sich anzupassen. Und dann habt ihr Ruhe und ja, oder schick es weg. Ja, das wäre die Stufe. Als Baby lässt man es schreien und wenn die Kinder dann 2-3 Jahre alt sind, schickt man es weg, ja, wenn sie eben ein unschönes Verhalten zeigen. Das würde ich beide Situationen, würde ich sagen, bindungstheoretisch nicht stärkend.
Okay. Ja. Okay. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Auch wir haben jetzt einen kleinen Schlenker noch gemacht nach der Trotzphase zum Schlaf. Über beide Themen kann man natürlich noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Und ich glaube, da gibt es auch unheimlich viele Fragen, die die Leute haben. Aber mir war es wichtig, dass wir einfach mal das Thema Trotz wirklich beleuchtet haben und die ersten das Verständnis entwickeln, was passiert da mit dem Kind, die Rolle der Eltern und vielleicht auch die ein oder andere Anregung, wie man die Situation einfacher lösen könnte. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Ja. Vielen herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Dankeschön.
Ja.
Ja, das war das Gespräch, das Interview mit Frau Gertrud Menz. Und ja, an dieser Stelle würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr den Podcast an Freunde, Bekannte weiterleiten könntet, für die gerade in dieser Phase stecken. Wie ich eingangs gesagt habe, jeder durchläuft die Phase. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr den Podcast teilen könnt, so dass wirklich viele Eltern das Interview hören und vielleicht den ein oder anderen Impuls daraus mitnehmen können. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen. Bis zum nächsten Mal.